Die Ermittler haben auf den verschiedenen Festplatten und Datenträgern 5 Bilder gefunden mit kinderpornografischem Inhalt. Und quasi als Beifang, so hat es die Richterin dann vor Gericht bezeichnet, haben die Ermittler dann gefunden, dass der Mann eben Frauen auf der Toilette gefilmt hatte. Und dann gab es leider noch einen dritten Fall. Und zwar hat er ein Foto von sich gemacht, als er im Klassenzimmer lag. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lag er auf dem Pult und hat da eine Schülerin reinmontiert in dieses Foto. Quasi ein Foto von der Schülerin mit offenem Mund, die er neben sich montiert hat, sodass es dann aussah, als ob sie ihn eben oral befriedigt.
Tatort Mainviereck. True Crime vom Untermain. Ein Podcast aus dem Medienhaus MainEcho.
Herzlich willkommen zur 14. Folge von Tatort Mainviereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus MainEcho. Mein Name ist Mara Pitz, ich bin Online-Redakteurin im MainEcho und eine Stimme dieses Podcasts. In der heutigen Folge geht es um einen 60 Jahre alten Lehrer aus dem Kreis Aschaffenburg. Im Februar 2024 ist er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er hatte über mehr als ein Jahr lang seine Kolleginnen heimlich auf der Toilette gefilmt. Außerdem besaß er kinderpornografische Bilder. Im Prozess vor dem Aschaffenburger Amtsgericht kam außerdem heraus, es gab auch mehrere Taten mit Schülerinnen, die allerdings nicht angeklagt wurden. Bevor es losgeht, noch der Hinweis: Das Urteil gegen den Lehrer ist zum jetzigen Zeitpunkt Ende Februar noch nicht rechtskräftig. Was es damit auf sich hat und warum wir uns dennoch dafür entschieden haben, den Podcast jetzt schon aufzunehmen, das erfahrt ihr in der Folge. Und jetzt geht's los. Für diesen Fall ist heute wieder meine Kollegin Veronika Schreck in unserem Podcaststudio. Sie hat den Prozess vor dem Amtsgericht in Aschaffenburg als Reporterin begleitet. Herzlich willkommen, liebe Froni.
Hi Mara, danke, dass ich da sein darf.
Schön, dass du wieder bei uns bist. Dieser Fall ist auch deswegen besonders, weil ein Teil der Taten, nämlich dass er seine Kollegin gefilmt hatte, eigentlich erst im Nachhinein durch Ermittlungen ans Licht gekommen ist.
Genau.
Vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie überhaupt die Ermittler auf die Spur gekommen sind.
Zwar war das so, der Mann hat kinderpornografische Bilder, wie du ja gesagt hast, besessen. Und ist irgendwie den Online-Diensten aus Amerika aufgefallen dadurch. Also ob er ein Bild hochgeladen oder runtergeladen hat, das wurde nicht so ganz klar. Also jedenfalls ist er irgendwie da aufgefallen. Und es ist so, dass die alle Online-Dienste in Amerika verpflichtet sind, wenn es ihnen sowas auffällt, dass sie das einem Zentrum quasi melden müssen. Und dieses Zentrum informiert dann das Heimatland desjenigen, also über die IP-Adresse. Und das ist in dem Fall eben genau passiert. Das heißt, dieses Zentrum hat das Bundeskriminalamt informiert. Das Bundeskriminalamt hat geguckt, wo ist die IP-Adresse, hat dann die zuständige bayerische Polizei informiert und die sind dann eben, haben mit den Ermittlungen begonnen.
Vielleicht muss man einen kleinen Exkurs einschieben, so grob erklärt. Wir sind ja alle, wenn wir im Internet surfen, egal ob es vom Handy oder vom PC oder Laptop, wie auch immer ist, quasi identifizierbar über eine bestimmte IP-Adresse. Das heißt, wir hinterlassen Spuren und sind insofern auch zurückverfolgbar. Genau. Und das auch bis auf den Wohnort und im Zweifel dann, ja.
Auch die tatsächliche Adresse.
Tatsächliche Adresse. Das vielleicht so ein bisschen als Exkurs. Noch ein kleiner Nachtrag. Das bedeutet nicht, dass jeder Webseitenbetreiber, dessen Seite ich besucht habe, auch meine Wohnadresse ermitteln kann. Vielmehr geht es hier um Internetanbieter, von denen sich Ermittlungsbehörden wie zum Beispiel die Polizei diese Informationen einholen können. Dass es auf diese Art und Weise dann möglich war, den Mann über offenbar einen Server, der dann in den USA war, zurück zu ermitteln.
Genau. Und das Problem war, dass zu der Tatzeit noch die beiden erwachsenen Söhne dieses Mannes eben an derselben Adresse gelebt haben. Und als die Ermittlungen dann angelaufen waren, waren die beiden Söhne aber schon ausgezogen. Und das heißt, es gab zwei Wohnungen und das Haus und sie wussten jetzt nicht, welcher dieser drei Männer, die das in den allermeisten Fällen sind, war das eben jetzt. Das heißt, die Ermittler sind dann, als sie soweit waren, eben ausgerückt und sind zu den drei Wohnungen parallel gefahren und haben alle drei durchsucht und haben jeden einzelnen Datenträger mitgenommen. Also jedes Handy, jeden Laptop, jeden Computer, jeden USB-Stick, alle Festplatten. Also man muss mal überlegen, wie viel von dem Zeug man bei sich zu Hause hat. Dann kann man sich vorstellen, wie viel an Material das war. Haben eben alles von den dreien mitgenommen und dann ging es eben an die Auswertung. öffentlich bekannt geworden, oder anders, die Durchsuchungen waren im April 2022. Öffentlich bekannt geworden ist es dann im Juli, 3 Monate später. Und dann hat die Entschlüsselung der Datenträger nochmal 15 Monate gedauert, also ein gutes Jahr. Und erst im Oktober 2023 wurde dann quasi Anklage erhoben. Also da kann man sich vorstellen, wie lange auch die Auswertung dieser Datenträger gedauert hat.
Das heißt, zum Tatzeitpunkt waren ja 3 Männer quasi genau dort gemeldet an dieser einen Wohnadresse, der Lehrer eben und seine 2 Söhne. Mhm. Und dann ging es darum zu ermitteln, wer hat überhaupt dieses Material.
Genau. Wer von den 3 war es? Die Polizei hat sogar dann eben versucht, eine Brücke zu bauen, so hat es der Sachbearbeiter vor Gericht genannt, und hat gesagt, naja, wenn eben derjenige von euch, der es war, einräumt, dass er es war, dann kriegen die anderen beiden sofort ihre ganzen Sachen zurück, was auch so ein bisschen, also das wäre mit Sicherheit sinnvoll gewesen, weil der eine der Söhne zu der Zeit gerade seine Fachhochschulreife gemacht hat, also der hätte tatsächlich auch seine Unterlagen gebraucht. Aber nachdem keiner der 3 irgendwas eingeräumt hat, und dann mussten die Ermittler natürlich alles durchsuchen, und sind die ganzen Sachen eben eingeblieben.
Es ist dann halt gelungen, nach einer gewissen Zeit alles zu entschlüsseln, was verschlüsselt war.
Genau.
Und was haben die Ermittler dann gefunden?
Die Ermittler haben auf den verschiedenen Festplatten und Datenträgern 5 Bilder gefunden mit kinderpornografischem Inhalt. Das ist im Verhältnis zu anderen Fällen ganz, ganz wenig. Also die Richterin hat dann im Prozess auch gesagt, wir haben normalerweise Leute mit 1000, 2000, 3000 Bildern. Und auch der Inhalt der Bilder ist, ich sag mal, am untersten Level, was man sich so vorstellen kann. Das waren keine Darstellungen, wie Kinder tatsächlich sexualisierte Gewalt angetan wird, sondern eben wie Mädchen am Strand posieren. Das war trotzdem schon zu weit, das will ich überhaupt nicht relativieren, aber es gibt eben ein wahnsinniges breites Spektrum, und das muss man einfach dazu wissen, dass eben sowohl von der Zahl als auch von der Art der Darstellung war das eher am unteren Bereich. Und quasi als Beifang, so hat es die Richterin dann vor Gericht bezeichnet, haben die Ermittler dann gefunden, dass der Mann eben Frauen auf der Toilette gefilmt hatte. Dann mussten die Ermittler natürlich herausfinden, wer sind denn diese Frauen? Und der Sachbearbeiter hat es dann so beschrieben, also sie haben auch den Lehrer natürlich befragt und haben versucht herauszufinden, wer die Frauen sind. Der hat sich aber nicht geäußert. Und dann haben sie gesehen, okay, das sieht schon aus, als wäre es irgendwie ein öffentliches Gebäude. Das erkennt man ja, dass es jetzt keine Privattoilette ist oder sowas. Und dann sind sie natürlich auf die Schule gekommen, an der er da zu der Zeit gearbeitet hat im Kreis Miltenberg. Und haben dann angefangen, erst zu versuchen, selbst es rauszufinden. Da sind sie nicht weitergekommen und haben dann die Fotos, also quasi diese Videos als Screenshots ausgedruckt, haben die Intimbereiche mit Post-its abgeklebt und haben mit dem Rektor und der Vertrauenslehrerin dann versucht, anhand der Klamotten, die zu sehen sind, anhand vom Schmuck oder von den Händen, eben so die Frauen versucht zu identifizieren, weil man eben die Gesichter nicht gesehen hat. Also es war, die Richterin hat gesagt, ein klarer Fokus auf der Körpermitte. Also man hat die Gesichter nicht gesehen, und anhand der Klamotten und so weiter haben sie es dann eben so identifiziert. Haben dann die beiden Kolleginnen des Mannes eben auch selbst nochmal draufschauen lassen, und die haben sich dann auch selbst erkannt. Und so war dann eben klar, wer gefilmt worden war.
Das heißt, er hatte an dieser Schule im Kreis Miltenberg eine Kamera installiert auf der Personaltoilette, auf der Damentoilette.
Genau.
Und hat dann, es waren ja viele Fälle über einen längeren Zeitraum, Toilettengänge gefilmt.
Genau, ja. Also insgesamt, die eine Kollegin hat er nur einmal gefilmt, eine andere Kollegin aber insgesamt 13 Mal. Und es ging über Monate hinweg. Also ich nehme an, dass es auch mehrere Toiletten dann an dieser Schule gibt, wo die Lehrer eben hingehen können. Aber es waren insgesamt eben 14 Fälle, und davon eine Kollegin vor allem eben betroffen. Genau.
Von wann bis wann hat er denn die Kollegin gefilmt?
Vom Dezember 2018 bis Januar 2020. Also es ist schon ein längerer Zeitraum.
Haben diese beiden Frauen denn dann auch vor Gericht ausgesagt?
Nein, haben sie nicht. Sie haben sich erstmal dagegen entschieden, Anzeige überhaupt zu erstatten. Das hat dann die Staatsanwaltschaft gemacht, quasi aus besonderem öffentlichen Interesse. Also wenn, es gibt ja manche Delikte, wenn dann die Betroffenen keine Anzeige erstatten, dann passiert auch einfach nichts. Aber es gibt eben andere Delikte, da kann auch die Staatsanwaltschaft von Amts wegen eben Prozesse oder Verfahren einleiten. Und das war in dem Fall eben gegeben, weil die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich auch gesagt hat, naja, da ist ein besonderes Interesse, wenn ein Lehrer eben zum einen kinderpornografisches Material hat und eben dann auch Kolleginnen auf der Toilette filmt. Und das, also das war der eine Grund. Das andere war, dass klar war, dass der Mann das alles einräumt. Also das hat er vorher wohl schon signalisiert. Und dann konnte quasi das Gericht darauf verzichten, die Zeuginnen zu laden. Und dann mussten die nicht auch noch eben darüber vor Leuten sprechen, was der Mann ihnen angetan hat.
Hat er das denn vor Gericht alles ausgesagt oder hat er vorab gestanden?
Also er hat über seinen Verteidiger eine Erklärung verlesen lassen, aber er hat es vorher schon im Gericht signalisiert, dass er das alles einräumt. Deswegen war das klar bei der Zeugenladung. Der Mann selbst hat vor Gericht nicht viel gesagt. Er hat eben die Vorwürfe alle einräumen lassen von seinem Verteidiger. Er hat dann nur einzelne Rückfragen zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen oder anderen Sachen beantwortet, aber nicht zu den Taten selbst.
Wie war denn dein Eindruck generell so, wenn wir schon bei dem Thema sind, von ihm?
Also er hat sehr wenig Regungen gezeigt. Das Einzige, wo man irgendwie mal was bei ihm bemerkt hat, als die Anklage verlesen wurde, und da hat er mit geschlossenen Augen und so die Hände vor sich auf dem Tisch zusammengehalten. Aber also da waren die Augen geschlossen, das war aber alles. Da war kein irgendwie Bedauern oder sonst was, irgendeine Emotion in seinem Gesicht zu sehen.
Waren denn viele Menschen auch im Publikum?
Also neben mir waren drei anderen Medien Vertreter da, und dann war noch, ich nehme an, dass das ehemalige Kollegen von ihm waren oder aktuelle Kollegen. Da waren vier Kollegen da, aber die wollten sich da nicht groß zu äußern, und deswegen lasse ich natürlich die Leute dann in Ruhe.
Ja, ich frage, weil ich mir vorstellen kann, bei einem Lehrer, der ja auch mit vielen Eltern zu tun hat von Schülerinnen und Schülern, dass da das Interesse eigentlich groß sein müsste.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, das Medienecho war auch entsprechend groß, weil das ist ja schon ein kurioser Fall. Aber bei den Eltern oder sowas ist da waren keine Leute da.
Liebe Froni, normalerweise sprechen wir ja hier in diesem Podcast in erster Linie über Dinge, die angeklagt werden oder die im Zweifel dann auch meistens eben verurteilt werden. Mhm. Bei diesem Fall sind aber eben auch Dinge interessant, die gerade nicht angeklagt wurden.
Ja, allerdings.
Im Prozess hat sich nämlich herausgestellt, es gab weitere Taten mit Schülerinnen, die aber nicht angeklagt wurden.
Genau, also das Problem in dem Fall war, dass es mehrere Tatkomplexe eben gab, dass die beiden eben Toilettenfilme und die kinderpornografischen Bilder. Dann gab es aber noch andere Sachen, und die waren schwerer nachzuweisen oder nicht unbedingt relevant für die Strafzumessung. Also wenn eine Tat, quasi eine zusätzliche Tat, nicht so ins Gewicht fällt bei dem zu erwartenden Urteil, dann kann man die weglassen als Anklagebehörde. Das hatte ich schon früher bei anderen Fällen, und ich fand es damals auch schräg. Also das ist für juristische Laien nicht so ganz nachzuvollziehen, glaube ich, oder nicht so leicht zumindest. Weil man ja denkt, ja, das Unrecht ist ja aber trotzdem geschehen. Aber in dem Fall war das eben einer der Punkte, dass man gesagt hat, okay, das macht keinen großen Unterschied, deswegen klagen wir das nicht nochmal an. Das eine war zum Beispiel eine Schülerin, die sich umgezogen hat nach dem Sportunterricht und die er dabei gefilmt hat, oben ohne.
Man muss dazu sagen, das hat sich da, glaube ich, um Dritt- oder Viertklässlerinnen gehandelt, also dass man das Alter so ein bisschen einschätzen kann. Und es war ja in der Corona-Zeit, und da gab es nochmal so spezielle Regelungen, wo sich die Kinder irgendwie umgezogen haben.
Genau, und zwar hatten die zu der Zeit draußen Sport, und die Jungs haben sich quasi im Klassenzimmer umgezogen und die Mädchen sollten sich in so einem Werkraum umziehen. Und das war quasi auch, glaube ich, ein Punkt, dass der natürlich nicht so geschützt ist wie eine Umkleide. Also eine Umkleide, da kann man ja, also das ist alles zu, da ist keine durchsichtige Tür oder irgendwie sowas. Und in so einem Werkraum aber halt dann vielleicht schon. Und das hat er wahrscheinlich halt ausgenutzt und hat eben dann gefilmt, während sie sich umgezogen hat.
Also das war das eine. Mhm. Dann gab es noch einen Vorfall mit einer Schülerin, der es nicht so gut ging.
Mhm. Und zwar, also genau, ihr ging es schlecht, ob sie jetzt irgendwie hingefallen war oder ob sie Bauchweh hatte, das war nicht so ganz klar. Jedenfalls hatte sie irgendwie einen Rock an und er hat ihr dann die Innenseite der Oberschenkel gestreichelt. Und ein anderes Mal ging es ihr eben wieder nicht gut, aber ich weiß auch nicht, was da war vorher. Und sie sollte sich hinlegen, bis sie abgeholt wird. Und er hat ihr dann den Bauch gestreichelt und ihr dabei ganz tief in die Augen geschaut. Und sie hat dem Sachbearbeiter von der Polizei dann gesagt, dass ihr das ganz komisch vorkam. Und mehr sei dann zwar nicht passiert, aber also das kam dem Mädchen schon seltsam vor. Und die war ja auch Dritt- oder Viertklässlerin. Also die hat schon gemerkt, da stimmt was nicht. Und dann gab es leider noch einen dritten Fall. Und zwar hat er ein Foto von sich gemacht, als er im Klassenzimmer lag. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lag er auf dem Pult mit offener Hose und erregiertem Penis. und hat da eine Schülerin rein montiert in dieses Foto. Quasi ein Foto von der Schülerin mit offenem Mund, die er neben sich montiert hat, sodass es dann aussah, als ob sie ihn eben oral befriedigt. Und mit derselben Schülerin hat er ein anderes Bild noch gemacht, wo er in einem Stuhl saß, eben selbes Prinzip, offene Hose, erigierter Penis, Mädchen reinmontiert mit offenem Mund, sodass es aussieht, als ob sie ihn eben oral befriedigt.
Das war auch eine seiner Schülerinnen?
Ja, soweit ich das verstanden habe, ja. Auch eine Dritt- oder Viertklässlerin und ja.
Das handelt sich, das muss man an der Stelle nochmal klar sagen, um Fotomontagen. Das heißt,
die man auch genauso erkannt hat anscheinend. Also die waren so, ich sage mal, schlecht gemacht, dass völlig klar war, das ist keine tatsächliche Tat, die fotografiert wird, sondern eben eine Fotomontage, die er selber angefertigt hat.
Aber ja schon auch in dem Kontext von der Schule. Das heißt, er hat sich aber selber tatsächlich im Klassenraum auch fotografiert.
Genau, ja. Und ich finde auch, also alle drei Taten wurden vor Gericht nicht verhandelt. Das muss man vielleicht nochmal deutlich machen. Also es ist nicht so, dass da irgendwie eine Wahrheitsfindung, ne, in einem Gericht mit einem Urteil oder was besprochen wurde, aber da hat auch niemand irgendwie widersprochen oder, also weder der Verteidiger noch der Angeklagte. Ich finde alle drei Komplexe, sowohl dieses die Schülerin oben ohne Filmen, die andere anfassen, als es ihr nicht gut ging und so, dass es dem Mädchen komisch vorkommt und dieses Fotomontagen machen, sind alles für mich schon mal wieder nächste Schritte, die über, ich hole mir irgendwo im Internet ein Bild oder suche mir irgendwo ein Bild, schon wieder einen nächsten Schritt gehen. Also ich fand das schon ziemlich bedenklich.
Und wie hast du dann davon erfahren? Also es wurde im Gericht gar nicht besprochen oder wurde es besprochen und gesagt, das wird nicht angeklagt?
Also in der Anklage war es nicht. Es ist dann bei der Aussage des polizeilichen Sachbearbeiters rausgekommen. Und dann habe ich natürlich versucht, irgendwie rauszukriegen, ja, wieso wird sowas denn nicht angeklagt? Und dann ist es quasi so durch Gespräche auf dem Flur, ist mir das dann klar geworden, woran das liegt. Und spätestens dann in der Urteilsbegründung ist es auch nochmal aufgeploppt, weil die Richterin dann gesagt hat, bei den Fotomontagen, die ja nicht angeklagt waren, weil es eben sehr sichtbar Fotomontagen waren und keine tatsächlichen Taten.
Und so eine Fotomontage ist nicht strafbar?
Nicht so ohne weiteres, genau.
Und welche Begründung gab es bei dem Fall, dass er die Schülerin gefilmt hatte?
Das war die Prozessökonomie, heißt es, glaube ich. Also da geht es darum, quasi nicht noch was anzuklagen, was nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Also die kinderpornografischen Bilder, muss man dazu wissen, da fängt die Mindeststrafe bei einem Jahr an. Dieser eine Fall, wo er das Mädchen gefilmt hat, das hätte wahrscheinlich keine große Änderung mehr am Strafmaß gemacht und deswegen haben sie das weggelassen.
Wie du sagst, für juristische Laien ist es erstmal nicht nachvollziehbar. Und ich finde, es wirft aber auch wirklich nochmal ein ganz anderes Licht auf die anderen Taten, die er begangen hat.
Genau. Und das hat ihm auch die Richterin dann ins Gewissen geredet bei der Urteilsbegründung. Also es ging ja auch darum, dass er, es ging vor Gericht darum, dass er sich schon um einen Therapieplatz bemüht hat. Und er hat eine Liste da irgendwie zum Beispiel auch mitgebracht, wo er überall angerufen oder E-Mails geschrieben hat, damit er schon einen Platz kriegt. Da hat er sich wohl wirklich bemüht und das hat die Richterin auch gelobt. Sie hat gesagt, so was hatte sie noch nie. Erstens, dass jemand sich so bemüht, einen Platz zu finden und dass jemand während des Prozesses schon so lange auch in Behandlung dann war. Also das hat sie explizit herausgehoben. Aber sie hat auch gesagt, die beiden angeklagten Tatkomplexe und auch die anderen Sachen, die jetzt eben nicht angeklagt waren, zeigen einfach, dass da schon was Schwerwiegendes eben nicht stimmt und dass er da auch langfristig eben dran arbeiten muss. Und jetzt nach dem Urteil wird er dann auch einen Therapieplatz eben für Sexualstraftäter sich suchen müssen in Würzburg bei der Fachambulanz.
Ist es auch an das Urteil jetzt geknüpft gewesen?
Ja. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.
Ja, lass uns erstmal über das Urteil sprechen, wie es gefallen ist vom Schöffengericht.
Das sind ja zwei Tatkomplexe, die Toilettenfilme und die Kinderpornografie. Die kinderpornografischen Bilder, wie gesagt, Mindeststrafmaß ein Jahr. Ich habe ja vorhin schon gesagt, erstens die Zahl und zweitens Quantität und Qualität sind beide am unteren quasi Bereich der Kriminalität. Deswegen haben sie die Mindeststrafe auf ein Jahr für diesen Tatkomplex tatsächlich genommen. Und für den zweiten Tatkomplex, die Toilettenfilme, hat die Staatsanwaltschaft ist von der Geldstrafe ausgegangen. Das wären 100 Tagessätze zu 90 Euro gewesen, also 9.000 Euro. Dann läuft es aber üblicherweise so, dass aus beiden Bereichen eine Gesamtstrafe gebildet wird. Und es wäre dann ein Jahr und ein Monat auf Bewährung gewesen. Also das heißt, der muss keine Geldstrafe bezahlen, sondern da werden beide Bereiche kombiniert. Und das heißt, der Vertreter der Staatsanwaltschaft hat ein Jahr und einen Monat auf Bewährung aber gefordert. Dann hat der Verteidiger sich dazu geäußert. Und im Endeffekt kann er ja nicht viel drunter bleiben, wenn die Mindeststrafe für Kinderpornografie bei einem Jahr liegt und sein Mandant es eingeräumt hat. Von daher hat er gesagt, er bittet um eine Strafe, die darunter liegt, was schon ein bisschen kurios war. Und das Gericht ist dann eben der Staatsanwaltschaft gefolgt und hat ein Jahr und einen Monat auf Bewährung geurteilt.
Das war jetzt im Februar 2024. Genau. Und der Lehrer hat jetzt gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt.
Genau.
Was bedeutet das genau?
Das war schon am Ende des Prozesses so. Also da wird immer gefragt, ob jemand jetzt schon erklärt, dass er auf Rechtsmittel verzichtet. Weil wenn das der Fall ist, ist das Urteil automatisch rechtskräftig. Und der Verteidiger, obwohl seinem Antrag ja effektiv stattgegeben, also er konnte ja nichts anderes erwarten, hat trotzdem gesagt, auf Rechtsmittel kann er nicht verzichten. Und ich bin dann quasi danach zu ihm hingegangen und habe gesagt, ja, wieso denn jetzt nicht? Weil sie haben es ja eingeräumt und viel weniger als Strafe können sie ja nicht erwarten. Und dann hat er so ein bisschen rumgedruckst und dann habe ich gesagt, naja, geht es jetzt darum, das in die Länge zu ziehen? Weil man muss dazu wissen, dass der Lehrer, solange das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, die ganze Zeit noch bezahlt wird, und zwar vom Staat. Und das habe ich ihn dann auch ganz konkret gefragt, eben ob das die Strategie ist, quasi das Verfahren einfach in die Länge zu ziehen, damit sein Mandant eben immer noch weiterhin bezahlt wird. Weil man muss dazu wissen, dass die Regelung tritt sofort in Kraft, dass der Lehrer alle seine Bezüge und seine ganze Pension sofort verliert, wenn er zu einer Strafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird. Und nachdem die Mindeststrafe bei einem Jahr liegt, sind die in das Verfahren rein und wussten, dass das passieren wird. Der Mann ist jetzt 60 Jahre alt, die versuchen wahrscheinlich einfach noch, das in die Länge zu ziehen, um dann eben jeden Monat seine gekürzten Bezüge zu bekommen.
Das heißt, als Lehrer ist er ja schon die ganze Zeit nicht mehr tätig,
genau,
ne?
Genau, das hat ihm sein Dienstherr, also das Land Bayern quasi, untersagt, als klar war, dass gegen ihn ermittelt wird.
Das heißt, auf gut Deutsch sitzt er zu Hause,
so ist das,
und bekommt die ganze Zeit aber noch seine Bezüge.
Genau, allerdings gekürzt. Ich habe schon damals, als klar war, dass gegen ihn ermittelt wird, nachgefragt, wie das heißt, ob der jetzt einfach die ganze Zeit weiter bezahlt wird. Und dann hieß es, nein, er kriegt gekürzte Bezüge. Als ich wissen wollte, um wie viel gekürzt und was er jetzt tatsächlich noch kriegt, hieß es damals, das können sie nicht sagen, weil Datenschutz. Okay, jetzt vor Gericht kam dann raus, dass seine Bezüge um 30% gekürzt wurden auf jetzt 3.700 Euro netto, die er immer noch jeden Monat kriegt.
Und die kriegt er so lang, bis das Urteil rechtskräftig ist.
Genau.
Okay. Also liegt die Vermutung ja sehr nah, ja, dass es einfach nur ein Spiel auf Zeit ist mit, genau, den Rechtsmitteln.
Genau. Und im Endeffekt, dadurch, dass der Anwalt dann auf meine Frage auch so rumgedruckst hat, gehe ich davon aus, dass das auch stimmt. Weil was will er sich denn erhoffen? Eine geringere Strafe als ein Jahr wird er nicht kriegen. Er ist jetzt bei einem Jahr ein Monat. Also viel weniger kann er nicht rausschlagen. Es geht einfach nur darum, das in die Länge zu ziehen.
Weil er ja die Tat auch gestanden hat, also genau, da ist ja nichts dran zu rütteln.
Und im Endeffekt, dass er seine Pension verliert, ist ihm, glaube ich, also ist dem Angeklagten und seinem Verteidiger sowieso klar. Die versuchen jetzt einfach, die Zeit zu überbrücken, bis dahin möglichst viel Geld noch zu kriegen, würde ich behaupten.
Gibt es denn irgendeine Einschätzung, wie lange das jetzt noch dauert?
Das kommt ein bisschen drauf an, welches Rechtsmittel er jetzt einlegt. Also er hatte jetzt nach dem Urteil eine Woche Zeit, generell ein Rechtsmittel einzulegen, muss sich aber noch nicht entscheiden, welches. Also es gibt ja Berufung und Revision und je nachdem, welches er nimmt, geht es an ein anderes Gericht. Und ich nehme an, dass er deswegen jetzt auch abwartet, was in der Urteilsbegründung steht, welches Rechtsmittel er nimmt. Also das sind so juristische Abwägungen, die ja effektiv dann für uns erstmal keine Rolle spielen. Aber so geht es im Endeffekt über mehrere Monate wahrscheinlich jetzt, bis dann der nächste Prozess eben in der nächsten Instanz darüber befindet. Also da kann man davon ausgehen, dass es noch Monate dauern wird.
Also es ist auf jeden Fall dann ein fünfstelliger Betrag, den er dann noch, ja, zusätzlich quasi erhält.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast in deinem Text ja auch beschrieben, dass der Angeklagte schon sich reuig gezeigt hat vor Gericht. Ja. Hast es aber auch in deinem Kommentar zum Text dann wieder ein bisschen angezweifelt.
Mhm. Also er hat in seinem letzten Wort, ich muss dazu sagen, er hat an sich einen guten Eindruck vor Gericht gemacht. Also er war ruhig und sowas und hat nicht viel irgendwie, also wir kennen das ja auch ganz anders, dass die Leute aggressiv auftreten oder alles abstreiten oder sonst was. Aber er hat sich ruhig gezeigt und hat sich geständig gezeigt und all sowas und hat an sich keinen schlechten Eindruck gemacht. in seinem letzten Wort, das steht ihm ja immer zu, der Angeklagte hat immer das letzte Wort, bevor das Urteil gefällt wird. Da hat er sich dann bei allen entschuldigt, denen er irgendwie Verletzungen zugefügt hat und hat um Verzeihung und Vergebung gebeten, hat gesagt, dass er sich sicher ist, dass das nicht mehr vorkommt, lauter solche Dinge. Das war alles total, das hat man ihm abgekauft. Und nachdem dann das Urteil gefallen war und sein Verteidiger dann nicht auf Rechtsmittel verzichtet hat, hat das Ganze total falsch gewirkt. Weil wenn ihm wirklich daran gelegen wäre, dass das jetzt, also dass er um Verzeihung und Vergebung bitten will und das alles wieder gut machen will, dann hätte man das vielleicht auch nicht in die Länge gezogen, weil die beteiligten Frauen, also für die geht es jetzt noch weiter, das ist nicht abgehakt, die haben das jetzt immer noch im Hinterkopf, genauso wie die Schülerinnen, genauso wie deren Eltern, genauso wie die betroffene Schule. Für die alle zieht sich das jetzt in die Länge und im Endeffekt nur deswegen, damit er halt weiter sein Geld kriegt, vermute ich. Muss ich immer dazu sagen, aber liegt ja nahe der Schluss.
Was die finanziellen Motive angeht, hat ja auch seine Ehefrau eine gewisse Rolle gespielt.
Genau, also die arbeitet selbst nicht und ist über ihn mit krankenversichert. Und nachdem er als Lehrer eben quasi privat versichert ist, kommt er jetzt auch in dem Alter dann, wenn er nicht mehr beim Staat ist, auch nicht mehr in eine gesetzliche Krankenversicherung rein und muss dann eben in der privaten Krankenversicherung auch Beiträge für sich und seine Frau bezahlen. Also das ist auch nachvollziehbar, dass er da mit Sicherheit jetzt in eine Bredouille kommt. Aber ja, das hätte man sich vielleicht halt mal vorher überlegen müssen.
Ich habe mir auch noch aus deinem Kommentar ein Zitat rausgeschrieben, das finde ich sehr gut als Abschluss für den Fall geeignet ist. Du hast geschrieben, als Lehrer, als Pädagoge ist er für das Wohl von Kindern verantwortlich. Stattdessen hat er seine Position schamlos ausgenutzt. Und das tut er nun erneut. Für die beiden Frauen, die er gefilmt hat, für die Kinder, die er abgelichtet hat und deren Familien hat die ganze Geschichte kein Ende. Es geht vermutlich nur in die nächste Runde.
Genau.
Vielen lieben Dank, dass du den Fall heute mit uns geteilt hast.
Gerne.
Das war die 14. Folge von Tatort Mein Viereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt sie doch weiter an jemanden, den das ebenfalls interessieren könnte. Oder hört mal in eine der anderen Folgen rein. In Folge 11 zum Beispiel geht es um einen Arzt aus dem Kreis Miltenberg, der sich an seinen Patientinnen vergangen hat. Außerdem hat er in seiner Praxis einer Frau unter den Rock gefilmt. Die Folge heißt Der Arzt, der das Vertrauen missbrauchte. Darüber, wie es Opfer nach sexualisierter Gewalt und dem sogenannten Upskirting geht, haben wir auch eine Folge gemacht. Sie heißt Das Leben nach der Tat. Das Tatort Mein Viereck-Team ist für Fragen, Feedback oder Themenanregungen per Mail an podcast@mein-echo.de erreichbar. Wir freuen uns, von euch zu hören. Mein Name ist Mara Pitz, ich danke fürs Zuhören und wünsche bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.